Ich sehe jetzt nur Standbild, höre auch nichts mehr von der Hertenstraße. Aber ich schlage vor, ich weiß nicht, ob Sie uns hören, aber wir singen mal ein Lied und dann sehen wir dann vielleicht weiter. Das Lied Nummer 66 aus dem Grünen, Freude im Herrn, 66. Auf, denn die Nacht wird kommen. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag. Wirket am frühen Morgen, ist zu spät sein mag. Wirket im Licht der Sonnen, fanget bei Zeiten an. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf, wenn es Mittag ist. Weihet die besten Kräfte dem Herrn Jesu Christ. Wirket mit Ernst, ihr Frommen, gebt alles andere dran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf, wenn die Sonne weicht. Auf, wenn der Abend mahnet, wenn der Tag entfleucht. Auf bis zum letzten Zuge, wendet nur Fleiß daran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Hans, bei dir ist alles, kannst du mal...
Ja, hörst du mich, Olivier? Passt das? Ja, okay.
Passt, das ist gut. Ja, es ist manchmal einfach auch gar nicht wirklich ersichtlich, woher das es kommt. Man vermutet dann oft mehr, als dass man weiß. Dann, Hans, darf ich dich bitten, heute zu lesen? Martin ist ja vermutlich da wieder im Moment gerade ausgeschaut. Geht das? Den nächsten Abschnitt. Ich muss ehrlich sagen, ich muss nachschauen, wo wir stehen geblieben sind. Vielleicht weißt du es. Und
Kapitel 14, Vers 20.
Super. 14, Vers 20. Und anschließend, wenn Andi seine Zusammenfassung uns lesen würde. Danke.
Also ich beginne ab Vers 19. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an. Und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, indem sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und des folgenden Tages zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren. Und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Als sie aber ihnen in jeder Versammlung Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, welchen sie geglaubt hatten. Und nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien. Und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia und von dannen segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werke, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan hatte. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Ich lese noch weiter bis Vers 6, vielleicht 15, 6 ist das recht, ja. Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Sie nun, nachdem sie von der Versammlung das Geleit erhalten hatten, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen. Und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Versammlung und von den Aposteln und Ältesten aufgenommen, und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Etliche aber derer von der Sekte der Pharisäer, welche glaubten, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten, also bis hierher.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal vorbereitet, die ich gerne vorlese. Weil der Lahme Glauben hatte, wurde er körperlich geheilt. Doch nicht alle, die glauben, werden körperlich geheilt. Auch Petrus sprach zu einem Lahmen, dass er aufstehen und wandeln soll. So wie Petrus konnte auch bei Paulus alle das Wunder sehen und glauben. Jedes Volk hat seine Volksmärchen. Für die Volksmenge in Lystria hatte sich mit dem Wunder beinahe ein Volksmärchen erfüllt. So rechnete das Volk das Wunder nicht dem Schöpfergott zu, sondern ihrem nichtigen Volksgott. Mit Aberglauben oder Volksmärchen werden oft auch Götzen verknüpft und hinter diesen stehen Dämonen. So wurden viele dieser Volksbräuche in die Kirchen aufgenommen und akzeptiert, so wie im Bergbau die Schutzheiligen oder die Krippen in der Weihnachtszeit. Die ganze Welt ist seit jeher durchsetzt von diesen Dingen. So werden selbst Menschen vergötzt, wie zum Beispiel Luther. Es verwundert also nicht, wenn die Menschen einmal einen Menschen als Gott annehmen und verehren. Paulus konnte kein Lykonisch verstehen. Darum dauerte es eine Zeit lang, bis er merkte, was die Volksmenge mit ihm und Barnabas vorhatte. Barnabas wird auch als Apostel bezeichnet. Es gibt unterschiedliche Gruppen von Apostel. So ist der Herr Jesus der Apostel, die Verknüpfung Himmel-Erde. Krieg, Tod und Krankheiten sind zur Umkehr nützlich. So wirkt Gott mit jedem Menschen individuell, indem das Mittel zum Einsatz kommt, das am besten beim einzelnen Menschen wirkt. In einer Volksmenge kann die Stimmung rasant kippen. So wurde Paulus nicht mehr als Gott verehrt, sondern gesteinigt. Diener Gottes sind so lange unsterblich, bis sie ihren Dienst beendet haben. So war es bei Johannes dem Täufer und so war es auch bei Paulus. So, das war mein letzter Punkt zum letzten Mal und vielleicht hat noch jemand andere Notizen gemacht oder hat noch Korrekturen.
Verstehst du mich jetzt gut?
Einwandfrei.
Einwandfrei. Ich bin jetzt auf iPad.
Ja.
Ja. Und für das mit Telefon weiß ich nicht. Da muss ich dann später mal schauen. Ja,
ja, am Samstag. Okay. Kannst du den Hintergrund, wie sagt man dem, schaffst, also die Funktion des Vordergrundes ausschauen, aber nur wenn es geht, kann man, glaube ich, am Menü rechts bei der Kameraknopf, hast du das Ausblenden vom Hintergrund ausschalten. Aber ihr seid, wenn du schwenkst, seid ihr beide gut sichtbar. Schon gut. Ton ist gut. Perfekt.
Vielleicht noch eine Anmerkung. Wir lesen ja, und auch hier in dem Text, den der Hans heute vorgelesen hat, von der Stadt Antiochia, oder es gibt mehrere Städte Antiochia. Kann man nachgeschaut. So diese griechischen Könige oder für überhaupt Herrscher haben Städte nach sich benannt. Und wir wissen ja ein gutes Beispiel, Alexandria, das ist nach dem Alexander dem Großen benannt. Ich glaube, da gibt es auch mehrere, nicht nur eines. Und genauso ist es bei den Seleukiden gewesen. Das ist einer der vier Generäle von Alexander dem Großen, die nach dessen Tod an die Macht kamen und dann quasi, das war der König des Nordens, wie wir später auch in Daniel Kapitel 11 lesen, der König des Nordens. Ptolemäus Ägypten war der König des Südens. Und die haben also verschiedene Städte gegründet und der Antiochus, oder wie das so heißt, Antiochos, war der Vater von Seleukos und nach dessen Namen wurden diese Stadt oder auch viele andere benannt. So als historischer Hintergrund.
Ich habe noch so eine Frage vorbereitet. Und zwar, wir haben ja im Kapitel, im Bibelabschnitt im letzten Mal, am letzten Donnerstag, gehört, wie sie von eben von dieser Ortschaft Antiochien herunter nach Lykonien gingen und jetzt gehen sie die gleiche Strecke wieder zurück. Und meine Frage dazu, hat die Volksmenge vergessen, dass sie Paulus, diesen Aufstand, den sie gegen Paulus und Barnabas getan haben, wenn sie jetzt einige Tage später wieder denselben Werk zurücknehmen, geschehen jetzt keine Aufstände mehr. Warum haben sie das so schnell vergessen?
Das ist eine gute Frage. Es waren vielleicht keine kleinen Städte und die haben dann vielleicht auch vermieden, sich zu öffentlich zu zeigen, sondern sind einfach zu den Brüdern gegangen. Und vielleicht dann nicht aufgefallen. Das wäre jetzt eine Überlegung von mir. Das steht natürlich jetzt so nicht drin. Aber das könnte schon so sein. Und auch solche Dinge passieren manchmal, wenn die Gemüter sehr erhitzt sind. Dann ist irgendwie die Luft raus, die Aggression ist weg. Dann kommt schon das Nächste. Ich weiß noch, ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber das wäre jetzt aus meiner Sicht eine mögliche Erklärung.
Im Vers 20 heißt es ja schon, als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Oder das ist auch speziell. Sie hatten ihn ja gesteinigt, oder? Und war eventuell sogar tot. Aber ging wieder in diese Stadt hinein, oder? Wie die anderen Städte. Er ging wieder hinein Ja, er hatte keine Angst, oder? Es ist die Kraft des Geistes auch, oder? Wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit erhalten, heißt es ja an einer Stelle, Timotheusbrief. Und auch in 2. Korinther 11, oder? Heißt es ja, dann, er hat ja ein Dorn im Fleisch gehabt, Paulus, und sagt dann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Oder eben unvorstellbar, dass er da wieder retour in die Stadt gegangen ist, oder? Kann man nur sagen, in der Kraft des Heiligen Geistes, oder?
Und wenn man dann liest, im Vers 21, und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und auch Antiochia zurück. Jetzt muss ich meine eben gemachte Aussage etwas revidieren. Er ist nicht einfach in der Deckung geblieben, er hat das Evangelium gepredigt. Das heißt, das war öffentlich. Jetzt könnte ich mir, auch das ist jetzt wieder Spekulation, vorstellen, dass die Leute schlicht Respekt hatten, weil er plötzlich wieder dasteht, lebendig, dass sie sich dann doch nicht so trauen, da ranzukommen. Steht nicht da, aber wäre eine andere mögliche Erklärung, weil er ja doch öffentlich aufgetreten ist.
In der Clever-Studienbibel haben die einen interessanten Hinweis, also eine Vermutung, dass Paulus wurde ja nur einmal gesteinigt, nämlich hier in Apostelgeschichte 14, ob das der Moment gewesen sei, von dem er in 2. Korinther 12 schreibt, nämlich dass er im Himmel war. Ist eine interessante Überlegung, habe ich so gelesen. Also MacDonald schreibt das. Er sagt nicht, dass es so war, aber eine Überlegung. Ist der Ton so gut, Olivier? Gut, danke.
Oh, da gibt es noch eine Stelle in 2. Korinther 11, Vers 25. Ich denke, Paulus meint jetzt, er war gesteinigt worden, und das erwähnt er in 2. Korinther 11, 25. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch gelitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht.
Ja, diese Stelle dann anschließend in 2. Korinther 12, wo er über diese, ja, ich will nicht sagen Mission, sondern vielleicht sogar Entrückung in den Himmel, im Leibe oder nicht, das wusste er ja nicht, berichtet, da wird jetzt kein Bezug zum Steinigen gemacht. Aber ich denke mal, so ganz abwegig ist das, was McDonald's da schreibt, sicher nicht. Ja. Aber der Bezug von 2. Korinther 11 mit dem einmal gesteinigt und 2. Korinther 12, den macht er jetzt gerade mal nicht. Aber ich glaube, das spielt jetzt auch keine Rolle, ob es dieses Ereignis war. Es könnte sein. Der Paulus sagt jedenfalls, dass er das erlebt hat. Gut. Und ob das durch diese Steinigung kam oder nicht, spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle.
Durch die Steinigung und Verfolgung ist sicher Paulus auch ein gutes Vorbild, wenn er im Vers 22 die Brüder zum Ausharren anspornt, dass sie ausharren und eben ihnen auch mitteilt, dass sie durch Trübsale gehen werden. Dann kann er doch das auch sagen durch seine eigenen Erlebnisse.
Ich habe noch eine Stelle in 1. Korinther. 2. Korinther 1, ja, die man durchaus in Bezug setzen kann zu dem, was in Vers 20 geschah. Wir selbst, 2. Korinther 1, Vers 9 bis 10. 2. Korinther 1, Vers 9 bis 10. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf das unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tode errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten werde.
Zu bemerken ist auch, dass der Apostel ja nicht sagt, dass er tot war. Und es könnte sein, dass die haben ja gedacht, gemeint, er ist tot, ist klar, als sie ihn gesteinigt haben, dass er wohl nicht gestorben, aber im Himmel war und im Prinzip fast wie eine Entschädigung für das, was er erlitten hat, 2. Korinther 12, Vers 1 bis 2, 3, erfahren durfte. Das so als Gedanke.
Ich denke, das war auch einmalig, was Paulus da passiert ist. Er war ja bestimmt halb tot oder fast ganz tot, weil das ist ja dann ein Wunder, dass einer da so misshandelt, auf einmal aufsteht und selber gehen kann. Ich kenne keine andere Steinigung, wo einer dann nach der Steinigung aufgestanden ist und ja, selber gegangen ist.
Es gibt auch Bibelausleger, die denken, dass in diesem Zusammenhang, als Paulus weiterzog, das steht ja in einem Satz einfach so, fast wie ein Nebensatz, die Steinigung, aber das war ja ein unglaubliches Ereignis. Und wenn das zusammenhängt mit 2. Korinther 12, dann war es ein unglaubliches Zeugnis. Und dass aufgrund dieses Zeugnisses der Timotheus sich dann in Derbe bekehrt hat, das ist nämlich das nächste Ereignis. Martin, du?
Ja, sorry. Also in Derbe ist auch, er hat es keine Widersacher, glaube ich, nicht, oder in Derbe, oder? Und als in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück. Viele waren Jünger geworden dort in Derbe, oder? Und dann kehrte er eben in der ersten Missionsreise wieder zurück zu diesen Städten, wie schon Andi erwähnt, um die Seelen der Jünger zu befestigen, oder? Das braucht halt noch mehr, Befestigung, oder? Dass sie das zu befestigen kommt auch nur viermal vor in der Apostelgeschichte befestigen oder stärken, oder die Jünger befestigen und stärken, in denen sie das Evangelium verkündigt hatten. Und ermahnen, im Glauben zu verharren. Verharren, ich komme auch nur viermal vor, oder bleiben, oder im Glauben zu bleiben. Genau.
Nur eine Sekunde noch. Es kann ja auch sein, dass der Timotheus, kommt ja dann im Kapitel 16 erst, der Timotheus das Zeugnis seiner Mutter und Großmutter hatte. Aber der Punkt zu seiner Bekehrung, der, kann man sagen, ja, der einfach der Punkt, das Ereignis war der Steinigung, das war dann, da hat sicher viele Bekehrungen bewirkt nachher.
Was hatte das eigentlich für eine Symbolik, wenn jemand gesteinigt wird und das überlebt? Was hat das ausgelöst in den Menschen, die ja da meinten, im Recht die zu steinigen, aber das jetzt nicht funktioniert, obwohl ja, das einem zwangsläufig zum Tod führt und das hier jetzt nicht funktioniert hat? Was hat das in denen ausgelöst? Die mussten ja irgendwie erkennen, dass sie im Unrecht gehandelt haben, oder?
Sie hatten ja ihn rechtmäßig nichts, wo sie ihn verurteilen könnten. Aber sie haben ihn verurteilt und zum Tode verurteilt. Und genau diese Steine, wenn ich jetzt irgendwie symbolisch das Gesetz auf Steinen eingegraben nehme, das zerbrochen wurde als Anklage, das Gesetz der Stein, als das Tötungs-, also Anklage- und Tötungsinstrument für denjenigen, der dagegen, gegen das Gebot auf diesen Steinen verstoßen hatte. Wenn das ja dann auch diese Strafe ist, dass er an dem stirbt, und jetzt steinigen sie ihn aber und er steht wieder auf. Also wenn einer dann ein bisschen, ein Jude zumindest, ein bisschen geistlich, in Richtung geistliches Denken ginge oder gegangen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass er sich ja da schon auch nicht nur erschrocken rein von dem Physischen her, dass jetzt da ein Totgeglaubter aufsteht, sondern dass er auch erkennt, was da dahinter steckt, ja, was für eine geistliche Wahrheit. Du hast jetzt dem Symbolik gesagt, ja, ist es ja in einer gewissen Hinsicht auch. Und weiß es nicht. Also mir kommt das so, diese, einfach bei einer Steinigung habe ich mir schon mehr Gedanken gemacht, wieso mit Steinen? Und irgendwie, für mich ist da das zerbrochene Gesetz, die Gesetzestafel, die zerbrochen werden mussten. Diese Steine, ist natürlich nicht diese Steine vom Boden, aber ja, vielleicht auch Steine von der Erde. Das ist das Urteil, der Tod.
Auch wenn jemand gesteinigt hat, muss man nicht denken, dass das an ihm spurlos vorübergegangen ist. Das war im Hinterkopf von Paulus, als er auf dem Weg nach Damaskus ging. Dann kam das die Initialzündung vom Herrn: Was verfolgst du mich? Und man muss immer daran denken, ein Mörder, es gibt Mörder, die haben sich bekehrt, weil sie gemordet haben nachher. Weil sie haben sich nach der Ermordung im Gefängnis oder so, haben sie sich bekehrt, weil sie erkannten, ich bin ein Mörder.
Jeder Mensch muss das in diesem Sinne erkennen. Nicht, weil er braucht dazu natürlich nicht einen Mord zu begehen. überhaupt nicht sagen. Aber nur schon ein böser Gedanke wird als Tötung beschrieben. Einfach um den Mensch aufzuwecken durch das Gewissen, durch den Verstand, seine Seele zu erschüttern, damit er das eben einsieht, dass er das verdient hat. Und die Gnade dann aus dieser Situation, aus diesem Blickwinkel, die Gnade sieht es ja. Diese zwei Dinge, die für mich ist das immer so wichtig, dass das irgendjemand dann erkennt. Ich bin nicht einfach nur verloren, weil ich verloren bin. Verstehe kein bisschen weshalb, aber ich glaube jetzt das irgendwie. Nein, du musst wirklich verstehen, dass es gegenüber Gottes heiligen Ansprüchen jeder Mensch komplett versagt hat und deshalb diese Gnade benötigt. Ich finde es auch schön, wie man hier sieht, wie dann der Paulus zurückgekommen ist, um sie zu befestigen. Ja, ich meine, wir sind nicht zurückgekommen, aber andere sind vielleicht zu uns zurückgekommen, nachdem sie uns das Evangelium gepredigt hatten und wir eingesehen hatten, dass wir uns bekehren müssen. Also irgendwie dieses Zurückkommen auch, um ermahnt, befestigt zu werden und gestärkt zu werden, das ist natürlich etwas, was letztlich der Gott, der Heilige Geist wirkt und wirken muss oder mitwirken muss. Aber es ist doch auch so, dass wenn man dann mit Geschwistern zusammenkommt, dass das natürlich eine Stärkung geben soll. Nicht irgendwie nur auf einer emotionalen Ebene, das ist sicher ein schöner Nebeneffekt, aber auch auf der geistlichen Ebene, dass man dann das Wort lernt und vielleicht auch durch Begebenheiten von anderen Geschwistern irgendwie sieht, wie sie im Glauben auch dastehen, dass man das selber dann ja so nach und nach auf sein Leben auch anwenden lernt, eben befestigt auch wird. Und hier hatten sie natürlich nicht das, was wir heute haben. Sie hatten das Wort ja nicht in diesem Umfang wie wir, muss man auch immer sehen.
Dann haben wir die nächste Entwicklung in der Apostelgeschichte im Vers 23. Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste gewählt hatten. Also hier haben wir das Wählen von Ältesten, natürlich durch die Apostel. Später in Kapitel 20, da sieht man, dass nicht mehr Älteste Apostel gewählt haben, sondern der Heilige Geist in Ephesus. Also das waren die Ältesten von Ephesus, die hat der Heilige Geist gewählt. Und später in den Lehrbriefen gibt es das ja dann nicht mehr, sondern da steht dann, auf dass ihr die ja kennet, die unter euch dienen. Und diese Entwicklung war natürlich ganz klar, wir sind ganz am Anfang hier in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte dauert ungefähr 30 Jahre. Bibelteile gab es sehr wahrscheinlich noch gar keine. Neutestamentliche. Der Stephanus zum Beispiel, der konnte nichts in Apostelgeschichte, nichts aus dem Neuen Testament zitieren. Aber der kannte das Alte Testament. Aber dann wie? Und so sehen wir, es brauchte eine Ordnung. Es braucht immer eine Ordnung. Übrigens auch, wenn wir hier per Skype zusammenkommen, braucht es eine Ordnung. Der Olivier muss sagen, bei dir rauscht es. Geh raus und dann mache ich das. Und jetzt, dank dem Martin, habe ich vergessen, dass ich ein iPad habe. Also wir brauchen Älteste, die ganz Alten noch etwas unterweisen. Aber so sehen wir die Entwicklung. Kapitel 14, die Wahl durch Apostel. Kapitel 20, glaube ich. Der Heilige Geist hat eingesetzt. Und in den Lehrbriefen dann auf das ihr die erkennt.
Also soweit man sieht, wurden hier Älteste durch Paulus und seine Mitarbeiter eingesetzt. Ein anderer Vers wäre noch der Titusbrief in Kapitel 1, Vers 5. Ja, hier wird auch Titus, also ich lese mal vor. Deswegen ließ ich dich, Greta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest. Also man sieht, dass die Apostel oder deren Mitarbeiter Älteste eingesetzt haben in diesen beiden Versen. Also es kann heute gar nicht mehr sein, dann demzufolge, dass man sich Älteste wählt.
Es ist natürlich auch so, in den Lehrbriefen, also auch in der Apostelgeschichte, die Geschwister am Ort haben sich nie Älteste gewählt. Das ist eine Unsitte heute, sondern in Apostelgeschichte 14 hat der Apostel Paulus gewählt. Das ist die Ortsnummer der Apostel über den Geschwistern in der Hinsicht in Ordnungsfragen. Aber dass jetzt Kinder ihre Eltern wählen, das ist ein Unsinn. Das ist ein Unsinn. Und gut, die müssen das selber wissen, aber biblisch ist es nie. Nee. Auch wenn es manchmal halt äußerlich offensichtlich notwendig ist.
Ja, man muss einfach dann auch wissen, und das ist ein generelles Problem in der Christenheit schon immer gewesen. Man geht von einem Organismus zu einer Organisation, von einem Organismus zu einer Institution, von einem lebendigen Leib zu einer toten Kirche, Gebäude, wie auch immer, Institution. Und das kann man, wo man hinschaut, immer wieder sehen. Ich glaube, das hat keine 100 Jahre gedauert, hatten sie einen Klerikerstand, Profis und überhaupt, und dann hatten sie sogar noch das Papsttum und da hat man sich wieder dagegen gewendet, aber man kommt einfach nicht raus. Der Mensch sucht sich sowas, beziehungsweise es gibt dann mächtige, Machthungrige, die dann eben Pöschke brauchen und das sich dann wählen lassen und versprechen und Macht ausüben. Ich glaube, das ist einfach menschlich und das ist das große Problem. Da muss man sich sehr verhüten. Dann vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Ich weiß nicht, ob es schon jemand gesagt hat, aber ich habe noch mal drüber nachgedacht. Der Paulus war ja anscheinend vermeintlich, wie auch immer, tot und jetzt steht er lebendig vor den Leuten. Und wenn man zurückdenkt an die Auferstehung des Herrn Jesus, als das dann in der Apostelgeschichte 2 gepredigt wurde, den ganzen Hintergrund, haben sich ja viele bekehrt. Also die Tatsache, dass ein Mensch aufersteht, das schockiert die Menschen schon. Und ja, manche bekehren sich dann eben. Ich denke, das könnte auch hier eine Rolle gespielt haben. Er hat ja vorher schon Wunder getan. Er hat den Gelähmten zum Laufen gebracht, vor aller Augen. Die nicht dabei waren, haben es bestimmt gehört. Und ich sage mal, nicht alle in der Menge, die da war, was hat dem Tod Paulus zugestimmt. Es waren sicher nur einige, die sich halt lautstark durchgesetzt haben. Da konnten die anderen gar nichts machen. Da gab es ja immer noch genügend vernünftige Leute, mit denen er dann evangelisieren konnte. Und die Urheber waren ja vielleicht schon nicht mehr da, die Juden.
Hier sehen wir dann auch der Hauptdienst unter Gläubigen. Das ist nicht unbedingt, dass man da feine Mittagessen bereitet nach der Zusammenkunft. Das ist, wird heute oft ja gehandhabt. Also wenn man liest, was bei Einladungen heute in Gemeinden, auf was der Tenor gelegt wird, da ist Unterhaltung. Nicht so in der Apostelgeschichte, da ist es das Wort verkündigen. Das A und O, hier sehen wir im Vers 25, als in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab. Das ist die Nahrung. Das ist die Nahrung für die Seele. Für die Seele. Und natürlich braucht es auch irdische Nahrung für Gläubige, aber nicht unbedingt in der Zusammenkunft. Auch ganz schön dort, Vers 5 und 26, wie die Heiligen an den anderen Orten dann diese Apostel der Gnade Gottes anbefohlen hatten. Also Vers 26, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren. Und jetzt kehrt der Satz zu dem Werk, was sie erfüllt hatten. Ist doch wunderbar. Wenn man sieht, ja, die Geschwister dort haben sie der Gnade Gottes anbefohlen. Und was haben die gemacht? Sie haben es erfüllt.
Man kann das ein bisschen in Bezug setzen auch zu dem, was wir in 2. Korinther 5, Vers 20 lesen. Das ist ja im Grunde nichts anderes, als was Paulus persönlich vorgemacht hat. Vers 20 lautet: So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Doch herrlich. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf den Vers vorher. Vers 22 noch mal ganz kurz. Wurden ja die Seelen der Jünger befestigt, ermahnt. Da wurde auch gesagt, viele Trübsale. Also kein Wohlstand, kein alles wird besser, sondern viele Trübsale. Das ist eine Wahrheit, die einfach wichtig ist zu wissen für Gläubige, damit sie das nicht als Strafe, sondern als Teil ihres Glaubens ansehen.
Eine Form davon wäre zum Beispiel die Verfolgung, die erwähnt auch Timotheus im zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 12. Alle aber auch, die fromm lieben wollen in Christo Jesu, werden verfolgt werden.
Habt ihr diese Bemerkung auch gesehen, dass die Apostel nie beim ersten Mal eines Besuches einer Gemeinde Älteste angesetzt haben, sondern erst beim zweiten Mal? Ob das jetzt durch alle Böden verhält, weiß ich nicht. Aber es würde, denke ich, doch sehr viel Sinn machen, dass wie zum Beispiel, wenn man jemand, der sich bekehrt hat, tauft, da würde ich auch sagen, ja, so 5-6 Jahre warten ist immer gut.
Ich muss mich kurz verbessern, also Paulus und Timotheus natürlich im zweiten Brief, nicht Timotheus.
Eben zu erfüllt, wir haben ja gelesen im Vers 26, gingen sie wieder zurück nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werke, das sie erfüllt hatten. Eben erfüllt hatten, erfüllt, das kommt ja auch mehrmals vor, wie der Herr Jesus, oder? Er hat ja eben auch die Worte erfüllt, auf das die Schrift erfüllt wurde. Das steht das erste Mal im Matthäus Kapitel 1, Vers 22, glaube ich, ja. Pharao erfüllt, oder? Und auch, man kann auch sagen, eben er hat das erfüllt, was prophezeit gewesen ist. Und eben, aber hier, ich weiß nicht, er hat was erfüllt, er hat ja keinen Reiseplan, nehme ich an, oder durch den Geist geleitet, geführt, oder kann man sagen, oder? War der Paulus jetzt in Kleinasien? Ja, und das ist ja bei uns auch so, oder? Man macht etwas und irgendwann ist es erfüllt, oder? Irgendeine Arbeit. Ich verteile Traktate, aber irgendwann ist das auch, also das auch beendet, oder? Das ist mir schon klar. Oder eben viele machen ja immer etwas. Auf Facebook zum Beispiel kann man das Evangelium ja, aber das ist irgendwann mal fertig, oder auf YouTube oder irgendwie arbeiten, oder? Das wechselt ja immer, wenn man zurückschaut. Man hat was gemacht, oder? Und das kann man heute dann nicht mehr machen, weil es nicht mehr zeitlich ist oder so. Eben das ist eben auf uns angewandt, oder? Irgendwann ist auch man etwas erfüllt, oder?
Vielleicht noch eine Bemerkung zu der Bestimmung der Ältesten. Warum nicht beim ersten Mal? Es braucht eine gewisse Bewährung. Ich kann keinen Neubekehrten Ältesten Dienste machen lassen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Er würde sich wahrscheinlich überheben. Es braucht ja schon eine gewisse Reife im Glauben.
Eine kleine Bemerkung oder etwas, was mir aufgefallen ist. Im Vers 22 spricht ja Lukas, der Berichtsschreiber, derjenige, der das alles aufgeschrieben hat, was er hörte, was er vielleicht teilweise selbst erlebt hatte, aber sicher auch gehört hatte. Vers 22, kehrten Antiochien zurück, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren. Und da spricht er quasi, oder erzählt er von der dritten Person, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Ist doch interessant, wie Lukas hier wechselt und sich mit einbezieht. Weil er natürlich auch durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen muss. Das ist mir einfach noch aufgefallen, dieser Wechsel von der Blickrichtung auf das Geschehen, was ihm da berichtet wurde oder was er gesehen hatte, und jetzt er selber mit eingeschlossen.
Ja, ich verstehe das so, im Gegensatz zu anderen Stellen, wo er persönlich mitreist, dass er hier meint, alle Gläubige, und da zählt er sich natürlich dazu. Also es ist schön, dass du es bemerkt hast. Mir ist nicht aufgefallen, aber es ist doch ein Aspekt, der zeigt, wie genau der Autor schreibt. Und es ist ja auch interessant, ich denke jetzt zum Beispiel im Alten Testament, wo zum Beispiel Propheten befragt wurden. Da lesen wir manchmal, interessant, das Mein und Dein für Jehova verwendet wird. Also frage doch Jehova deinen Gott. Als ob. Und der Fragende ist ein Jude. Er müsste auch eigentlich sagen, unseren Gott. Nein, dein Gott. Also das ist dann schon ganz wichtig, dass die Leute, woran man erkennt, dass die Leute eine erhebliche Distanz dann hatten. Und umgekehrt hier eben schön, der Lukas meint alle Gläubigen. Ja.
Und für die Leser der Apostelgeschichte vielleicht auch, dass sie nicht bloß denken, ja, das geschieht jetzt nur diesen Jüngern damals, diese Verfolgungen und Trübsale, oder? Sondern dass das grundsätzlich dazugehört. Wenn man dann auch Steinigungen etc. kann das vielleicht nicht ausschließen, aber vielleicht auch jetzt auch nicht gerade der Normalfall für jeden Menschen ist. Zumindest in unserem geografischen Kreis, sage ich jetzt mal, heute. Was morgen übermorgen ist, sehen.
Ich muss mich daran erinnern, wo ich mitgerungen habe, ob ich mich bekehren soll. Also ich hatte das Evangelium verkündet bekommen und habe überlegt. Und da wurde mir auch gesagt, ja, es ist manchmal sehr schwierig. Es kommen Trübsale, es kommen Herausforderungen. Und das ist gut, dass man mir das gesagt hat. Die sind ja auch gekommen dann, kann ich nur sagen. Und die kommen immer wieder leider. Aber es ist eben so vorhergesagt.
Was ja auch ganz schön ist in Kapitel 14, da kommen ja jetzt die Bekehrungen aus den Nationen, Gläubige aus den Nationen. Vorher, ab Apostelgeschichte 2, haben wir Irrtum vorbehalten, fast nur Bekehrungen aus den Juden. Aber jetzt Kapitel 14 eindeutig Bekehrungen aus den Nationen, Gläubige. Aber das ist nicht so, dass es jetzt keine Probleme gäbe. Sobald sich Gläubige aus den Nationen bekehrten, da gab es immer mehr Probleme. Von wem? Ja, von den Juden. Die Juden, die waren ähnlich wie ein nicht unberühmter Prophet, der Jona, oder? Das hatten sie nicht. Sie haben immer gedacht, sie sind das auserwählte Volk. Und gerade heute ist mir dann in den Sinn gekommen, wenn man denkt, da hat eine Schwester geschrieben, wir verehren Abraham. Habe ja dann geschrieben, hast du gar keinen Grund, für was soll ich denn Abraham verehren? Das war ein Götzendiener. Durch Gnade Gottes hat er sich bekehrt. In der alten Natur ist der Abraham auf derselben Stufe wie der Hans-Peter Wepf. Nämlich verloren in der alten Natur. Gar nichts. Wenn die Gnade Gottes nicht wäre, keiner von uns hätte sich bekehrt. Aber eben das Problem kommt jetzt im nächsten Kapitel. Kapitel, wenn wir dann. Da kommen wir heute schon nach hin. Ja.
Ich wollte was vielleicht noch zu den Ältesten sagen. Und zwar, wer waren diese Ältesten, die gewählt wurden? Ich habe das Wort Synagoge in Clever eingegeben. 22 Mal kommt das Wort vor. Das war der Treffpunkt, da wo das Wort Gottes gelesen wurde, auch studiert wurde. Und bestimmt kann es gut möglich sein, dass die Ältesten nicht aus den Heiden, sondern aus den Juden eingesetzt worden sind. Und wie Hans-Peter sagt, ja, es haben sich auch einige bekehrt, kommt auch dann in der Apostelgeschichte vor, ich habe das Kapitel vergessen, sie bekehren sich und sind Eiferer für das Gesetz. Sie kannten ja nichts anderes. Und das lag ihnen da ja ganz nah, dass sie dann immer wieder wohl in diese ja, Gesetzlichkeit abgerutscht sind. Und dann ja als Gegenbeispiel der Heiden, denen Gott die Tür des Glaubens öffnet und die sich dann aufbekehren zum Herrn Jesus.
Ja, und man könnte zu dem, was Valentin gesagt hat, da fällt mir da Römer 3 ein, Vers 1. Was ist nun der Vorteil des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Dann heißt es in Vers 2, viel in jeder Hinsicht, Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Also da ist Kenntnis vorhanden vom Wort, ja.
Ja, und dann vielleicht noch ein Einwand. Auch wenn es da Heiden hatte in den Synagogen, Proselyten und sonst ersehen, das hat sich ja so geschickt, vielleicht jetzt zeitbedingt damals. Wie konnte ein Ältester sein, ein Jüngerer, als vielleicht ein alter Jude, der in der Synagoge altersmäßig schon in der Rolle des Ältesten war? Oder ist es abwegig, so zu denken, Hans-Peter, oder?
Also, ich kann mich nicht äußern dazu eigentlich. Schöne Idee.
Ich würde mal sagen, da nichts im Wort steht, können wir es nicht wissen. Und wir können allenfalls vermuten, dass einfach die Person, die am geeignetsten war, gewählt wurde. Nämlich der Paulus hat gewählt. Ausgewählt und da steht nichts von Juden oder Nationen da. Kann sein Jude, muss aber nicht. Also das, da sage ich, es besteht keine Verbindung. Es kann schon sein, dass der wegen Schriftkenntnis durchaus in der Lehre dann tätig war, aber musste jetzt nicht zwangsläufig Ältestendienste tun. Das konnten ja auch die Nationen, die hatten ja auch das Gewissen.
Ja, und ganz grundsätzlich waren es Christen, also primär geistlicherweise. Ob jetzt die aus den Nationen kommen oder aus den Juden, auf einer geistlichen Ebene, ist das nicht relevant. Die Kriterien, die sie erfüllen mussten, ich weiß nicht, waren diese dazumal schon genau so, wie wir sie heute beschrieben haben, aber denke doch schon in diese Richtung sicher. Aber ob jetzt das aus den Nationen sind, aus den Juden, wenn nicht steht, dann dürfen wir das auch vorerst mal so stehen lassen.
Der Apostel Paulus hat ja an verschiedenen Stellen was über Ältestendienste gesagt und auch, welche Personen sich qualifizieren. Und ich denke, er hat es schon vorher angewandt, sonst hätte er es nachher nicht so schön aufschreiben können. Also der hat es sicher relativ frühzeitig getan. Und dann später in schriftlicher Form festgehalten, damit auch wir heute das noch wissen, wie das gehen soll.
Sicher auch nicht so, dass ein Ältester unantastbar war. Der konnte fehlen. Es gab dann sogar solche, die haben sich zu Wölfen verwandelt, zu Wölfen. Und wir haben auch Anweisungen, nicht nur was die Qualifikation sein musste, auch muss heute. Den Dienst haben wir sowieso, den Ältestendienst haben wir sowieso. Aber was auch klar sein musste, wenn man gegen einen Ältesten vorging, das ging nicht einfach so, einer geht zum anderen, sondern es musste unter Zeugen geschehen. Also es durfte nicht auf Verleumdungsebene runtergestuft werden. Also es muss dann schon, wenn man gegen einen Ältesten Anklage hatte, mussten Zeugen da sein, zwei oder drei.
Dürfte ich noch etwas zu dem Jona sagen, also dieser berühmte Prophet, der ja auch neidisch war, aber doch eben auch ein Wissen hatte, dass die auch aus den Nationen die Gnade zuteil wird. Und da möchte ich dann aus Jona 4, Vers 2 lesen, als er sich eben so ärgerte. Und da sagt er, und er betete zu Jehova und sprach, ach Jehova, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und der sich des Übel gereuen lässt. Und eben ist eigentlich die Juden, wenn sie doch auch eifersüchtig sind auf die Nationen, sie haben ja auch ein Mitwissen, genau das, was der Jona ja auch wusste und nicht dorthin gehen wollte. Also diese Verantwortung haben sie, dass sie wissen, dass zwar aus ihnen das Heil kommt, aber eben nicht nur für sie, sondern für die ganze Welt. Also das Mitwissen haben sie. Ich weiß nicht, warum der Jona neidisch ist. Ich kann es einfach nicht verstehen, aber es ist halt so.
Ja, hier ist es ja auch genauso, wie Jona zu den Nationen hätte gehen müssen. Den haben, lesen wir ja im Vers 27, Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Oder haben sie erzählt, oder? Gott hat eine Tür des Glaubens aufgetan, oder? Eben wunderbar, jetzt eben das Heil geht zu allen Nationen, oder? Und eben eine Tür des Glaubens aufgetan. Wir haben nur noch zwei Verse kurz bei Offenbarung 3. Haben wir auch Offenbarung 3, Vers 8. Philadelphia, oder? Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Eben diese Tür vorher im Vers 7 steht noch zum Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da öffnet und niemand wird schließen und schließen, niemand wird öffnen. Eben hier ist es auch eine geöffnete Tür in Philadelphia, oder? Das ist ja schon lang vorbei, aber man kann ja das anwenden fürs persönlich und auch kirchengeschichtlich, oder haben wir auch schon gesagt, oder kirchengeschichtlich Philadelphia. Eben das war ja vielleicht im 19. Jahrhundert anfangs oder so, dass viele Gemeinden ja dann auch gegründet worden sind, hat man gesagt. Und dann in Laodicea ist es ja dann so, dass da ist ja eine Katastrophe jetzt so kirchengeschichtlich, oder? Heute. Und da steht ja auch von der Tür im Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen. Eben hier ist eigentlich, der Jesus steht einfach draußen vor der Tür und da muss jeder Einzelne aufmachen. Oder? Jetzt ist es sind nur noch Einzelne, oder eigentlich? Nur das ist mir so in den Sinn gekommen.
Vielleicht noch, Andi hat er gefragt, Jona, im Prinzip ist es ja seine Motivation, und wir sehen das ja oft bei Juden, diese Motivation, die wir dann vielleicht nicht verstehen. Und letztlich, Motivationen können wir nie erkennen an einem Menschen. Einfach so von außen her hineingeschaut. Wir sehen nicht in Herzen, das kann nur Gott. Aber wir sehen doch auch Aussagen Worte und so weiter und kennen uns selber auch. Und ich denke, wenn die Motivation ist, dass man von Gott auserwählt ist, zu einem Volk gehört, ja, was will ich machen, wenn ich nicht zu diesem Volk gehöre, wenn ich in den Nationen aufgewachsen bin, da hineingezeugt worden bin, kann ich ja gar nichts tun. Und wenn jetzt ein Jude kommt, dann denkt er vielleicht ähnlich und sagt, nein, die müssen draußen bleiben. Wir sind, oder? Wir sind Israel. Das geht ja gar nicht anders als durch Abstammung, durch Gebiets, weiß nicht was, Wohnort oder wie auch immer, ein Proselyt. Auch der hatte noch so ganz kleine Unterschiede, die blieben. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, und das wussten sie eigentlich alle schon immer, der Glaube rettet. Und Martin hat jetzt von diesen Glaubenstüren gesprochen. Und das ist doch so, wenn ein Jude bewusst wäre und anerkennen würde, dass der Glaube rettet und nicht seine Zugehörigkeit, dass das um Segnungen geht, Prophezeiungen, die noch nicht erfüllt sind, aber nicht um das ewige Leben, nicht um diese Rettung, sondern dass das nur aus Glauben kommt, dann hätte Jona vermutlich gut nach Ninive gehen können und das Wort verkünden und sich freuen daran, dass Menschen, auch die schlimmsten Menschen, haben wir selber ja vielleicht auch noch so ein bisschen Hemmungen bei den ganz Schlimmen, oder? Denen das Evangelium zu sagen, weil diese ja auch glauben können und nur durch Glauben errettet werden, dann denke ich, dann haben wir vielleicht irgendwie so erkannt, dass eine ganz andere Motivation da ist, wenn man selber weiß und erkennt, dass jeder Mensch nur errettet werden kann durch dessen Glauben, durch seinen persönlichen Glauben. Da kann ich nur noch die Grundlagen liefern und für ihn beten und hoffen, dass er das auch annimmt. Und dann habe ich auch keine Mühe, zu Menschen zu gehen, oder viel weniger Mühe zumindest, wenn ich dann meine Persönlichkeit, oder ich bin ja Schweizer und so, und all diese Dinge weglasse, das muss man natürlich auch lernen, das ist schon so. Aber dann ist das eine ganz andere Motivationsgeschichte, die man dann vielleicht auch an jemandem erkennt, was dann bei jemandem ist, der sagt, ja, ich bin Schweizer und alle Schweizer kommen in den Himmel, dann bleibt dann kein Spielraum für gar nichts, sondern für andere außerhalb von dieser Gruppe.
Vielleicht noch etwas kurz Technisches im Vers 27. Da lesen wir, als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten. Das ist jetzt Elberfelder Deutsch. An diesem Satz hier merkt man, dass das Wort Versammlung in der Regel falsch ist. Also grundsätzlich falsch. An was sieht man das deutlich? Erstens mal heißt Versammlung das Wort Ekklesia, Eck heraus, rufen. Also Herausrufung ist auch völlig ungewöhnlich. Ich habe es ja in meiner Bibelübersetzung auch nicht mit Herausrufung übersetzt, was man technisch machen könnte, wenn dieses Wort nicht die Allversöhner gepachtet hätten. Darum habe ich es nämlich nicht gemacht. Aber man sieht hier, es ist falsch. An was sieht man, dass es falsch ist? Am zweiten Wort. Zusammengebracht. Und das heißt Synagoge. Das heißt, die herausgerufen sind, die sind zusammengebracht. Nicht das erste Wort redet von Versammlung, sondern das zweite.
Ich hatte noch eine Frage zum nächsten Satz. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Wie lang war das ungefähr? Was habt ihr da so für Vorstellungen?
Also ich habe jetzt an zwei Orten gesehen, Whitcomb hat darüber gut geschrieben, schon so das beste Buch über die Apostelgeschichte geschrieben, zwei, drei Jahre. Wenn man die drei oder vier Apostelreisen nimmt, innerhalb 30 Jahren, könnte das hinkommen, zwei, drei Jahre. Es ist auch andernorts zwei, drei Jahre gewesen, zum Beispiel Ephesus.
Ja, und dann kommen in Kapitel 15 die Brüder herab, die dann die Besteigung lehren. Bezug für die Nationen. Und im Vers 2 lesen wir Zwiespalt. Und dann habe ich spontan gedacht, jetzt habe ich nicht an den Galaterbrief, ich habe nur an den Römerbrief gedacht. Letztes Kapitel, 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habet auf die, welche Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Und wendet euch von ihnen ab. Also sie bringen jetzt eine Lehre rein, die Paulus nicht gebracht hat. Und es entsteht Zwiespalt. Niemals sind diejenigen, die solche Irrlehren aufdecken, die Zwiespalt Macher, sondern immer diejenigen, die die falschen Lehren reinbringen.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Kapitel, ganz wichtige Verse hier. Das war nicht irgendeiner, sondern das waren etliche, die von Judäa kamen und die lehrten. Die haben nicht einfach irgendwo beim Umtrunken Satz gesagt, ja, man sollte doch irgendwie die Beschneidung wieder einführen und so. Nein, die haben gelehrt. Und darum ist es auch wichtig, dass wenn jemand lehrt, dann muss er es aus dem Wort Gottes nehmen. Muss er es aus dem Wort Gottes nehmen. Und es ist ganz klar, Christus ist des Gesetzes Erfüllung. Wir sind gewohnt zu sagen, Christus ist des Gesetzes Ende, stimmt, aber es meint Telos, Ziel, Erfüllung. Und mit dem Werk des Herrn Jesum Christum und mit der Bekehrung hat das Gesetz Mose an der neuen Natur kein Müh mehr auszurichten, kein Müh. Ihr wisst, dass ein Müh ist. Es geht noch viel feiner. Also überhaupt nicht. Das Gesetz Moses hat am wiedergeborenen Menschen nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Und das Gesetz Moses ist dazu gegeben. Predigen wir ja auch das Gesetz Moses. Wem? Den Verlorenen, aber nie den Erretteten.
Was sind wir froh, dass wir den Galaterbrief haben? Da wird es sehr ausführlich behandelt. Es war, Galater 2, Vers 4 zum Beispiel, es war aber der nebeneingeführten falschen Brüder wegen, die nebeneingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, welche wir in Christo Jesu haben, auf dass sie uns in Knechtschaft brächten. Dann noch Vers 12, denn bevor etliche von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, das bezieht sich auf Petrus, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in der Apostelgeschichte die gleiche Sache war oder nochmal eine andere, aber passt auf jeden Fall.
Es ist schon wieder Zeit. Fahren wir das nächste Mal, wenn nicht jetzt gleich noch ein Gedanke ist, der gesagt werden muss, schlage ich vor, fahren wir das nächste Mal bei Kapitel 15, Vers 2 fort. Und wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, wir preisen dich von ganzem Herzen, dass wir aus Gnade errettet werden konnten. Wir danken dir, dass wir umkehren durften, an dich glauben, dass du jetzt unser Leben bist und dass du dein wunderbares Gebot, das Gebot Christi, uns gegeben hast, indem wir leben dürfen, indem wir dir nachfolgen dürfen, indem wir dich erwarten können. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir wieder füreinander einstehen durften. Bitten dich noch einmal auch für Daniel und Annemarie. Danken dir, dass du deine Hand über uns allen hast.
Amen.
Dann wünschen wir euch eine gute Nacht. Schlaft wohl. Dem Herrn anbefohlen. Tschüss.
Gute Nacht zusammen. Gute Nacht zusammen. Bis Samstag.
Gute Nacht.
Gute Nacht zusammen.